Schön, dass du da bist und eingeschaltet hast zur nächsten Folge im Podcast Bildung mal anders. Der Podcast, der Bildung neu denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Wir freuen uns sehr, dass du dabei bist und wieder eingeschaltet hast hier zur nächsten Folge im neuen Themenformat Inklusives Klassenzimmer. Ich bin Laura Natascha Vogt und ich habe heute eine spannende Gästin, und zwar Svenja von Kunterbunt sein. Vielleicht bist du ihr in der Instagram-Community schon mal begegnet. Ich habe sie auch schon ein paar Mal verlinkt bei uns im Profil, weil sie immer ganz tolle Beiträge macht und auch Podcast-Folgen zum Thema ADHS. Also sie ist auf Instagram aktiv, hat einen Podcast, eine Webseite, macht auch Coachings. Und warum ist sie heute hier? Weil ich mit ihr gerne ein bisschen aus der Sicht einer Betroffenen darüber sprechen möchte, was sind so Tipps und Tricks, was sind auch Stärken, was sind Herausforderungen und was würde Svenja gerne einer Lehrerin oder einem Lehrer sagen, wenn sie die heute treffen könnte. Und das macht sie ja hier quasi virtuell, auditiv, indem sie hier auf die Ohren kommt von einigen LehrerInnen. Svenja hat an der Fernuni Hagen Psychologie studiert oder studiert es. Svenja, du darfst es gleich nochmal ergänzen. Und auch eine Coaching-Ausbildung angefangen, beendet. Bitte ergänze hier auch nochmal, Svenja. Und klärt eben rund ums Thema ADHS auf, was ich übrigens sehr, sehr, sehr toll finde und wo ich selber auch immer noch was dazu lerne. Also danke, Svenja, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bist.
Ja, ich habe zu danken. Ja, erstmal vielen Dank für das liebe Feedback. Das freut mich sehr und ich freue mich auch sehr, dass ich heute in der Folge dabei sein darf. Genau, ich bin eine Psychologiestudentin derzeit noch und habe meine Coaching-Ausbildung bereits abgeschlossen. Und ansonsten kann ich da eigentlich nichts ergänzen. Ich glaube, das beschreibt recht gut, was ich alles so mache in dem Bereich. Und ja, ich bin gespannt, was wir heute so besprechen werden.
Ich auch. Svenja ist jetzt 27 und hat vor 2 Jahren die Diagnose ADHS bekommen, also quasi ADHS im Erwachsenenalter. Und darüber würde ich gerne als allererstes kurz sprechen, weil ich glaube, das ist vielleicht für manche ZuhörerInnen vielleicht erstmal so, wie im Erwachsenenalter ADHS? Ich dachte, das ist nur eine Erkrankung, die es im Kindesalter gibt. Deswegen fände ich es total schön, wenn du erst einmal kurz darstellst, weil du ja auch aus dem Psychologiebereich kommst, weißt du, was da große Unterschiede sind? Bist du froh, jetzt erst im Erwachsenenalter diagnostiziert worden zu sein? Oder wärst du es auch vielleicht gerne schon, als du als Kind oder Jugendliche zur Schule gegangen bist?
Also erstmal zu der Frage, ob es da Unterschiede gibt. Also die Symptomatik kann sich auf jeden Fall verändern im Laufe des Lebens. Also zum Beispiel ist es häufig so, dass man diese Symptome auch dann vielleicht stärker internalisiert, weil ich glaube, Kindern ist es noch eher erlaubt, sage ich jetzt mal, was in unserer Gesellschaft vielleicht auch als kindlicheres Verhalten kategorisiert wird, zu zeigen. Und das ist auch wieder so dieses Thema, werd endlich erwachsen, was nämlich für viele auch Erwachsensein bedeutet ja schlussendlich eigentlich nichts anderes, als sich eben an die gesellschaftliche Norm anzupassen. Und ich glaube, die Symptome werden häufig dann eher internalisiert, aber können sich auch verändern, also im Allgemeinen. Allerdings höre ich auch von vielen Betroffenen, dass je älter sie werden, also wenn es dann wieder ins spätere Erwachsenenalter geht, es auch wieder um einiges schwerer wird, die Symptomatik zu verstecken, weil man einfach das ganze Leben schon unglaublich viel Kraft investiert hat und sich das dann auch wieder verändern kann. Also ich glaube, das verändert sich so im gesamten Leben. Bezüglich der Diagnostik, ich glaube, das würde stark davon abhängen, wie damit umgegangen wird in der Kindheit, weil wenn es natürlich sehr stereotypisch behandelt wird und diese ganzen Vorurteile dann trotzdem mit einfließen, dann habe ich eigentlich, glaube ich, gar nichts dagegen, später diagnostiziert zu werden, in dem Sinne, dass ich mich dann persönlich damit auseinandersetzen kann mit dem Thema. Aber ansonsten hätten mich natürlich die Erkenntnisse, die ich jetzt habe, auf jeden Fall auch in der Kindheit schon um einiges weitergebracht und hätten mir, glaube ich, auch vieles erspart, ja, sagen wir es mal so, genau.
So interessant, ich glaube, ich könnte jetzt hier direkt 4 Fragen stellen, aber machen wir es lieber Schritt für Schritt. Ich finde es so interessant, dass du gesagt hast, es verändert sich, die Symptomatik verändert sich, weil das wahrscheinlich auch ein Grund dafür ist, dass es eben so lange eben diese Einschätzung gab, dass es eigentlich nur eine Erkrankung oder ein Störungsbild, das eben in der Kindheit auftritt und das sich so verwächst, was sich ja völlig als falsch herausgestellt hat, weil es ist ja eben eine Entwicklungsstörung, die sich wirklich ein Leben lang, die einen ein Leben lang begleitet, nur halt dann eben auch verändert und oft im Erwachsenenalter ja auch durch so komorbide Störungen wie Depressionen oder Angststörungen auch überlagert wird und das deswegen ja auch so lange nicht erkannt wurde. Deswegen finde ich das sehr interessant, dass du darüber sprichst, dass sich die Symptomatik so verändert. Ne? Gerade bei Kindern so im Grundschulalter kommt es ja auch sehr oft, dass gerade ich aus dem Lehrerzimmer dann sowas höre wie, ja, das Kind, das hat bestimmt ADHS. Wo ich dann immer, da stellen sich mir die Nackenhaare auf, wo ich dann immer
Ja.
denke, so, oh wow, das Kind ist einfach nur sehr aktiv. Das ist ganz normal, dass Kinder im Grundschulalter einfach aktiv sind. Ne? Und deswegen ist natürlich auch klar, dass das dann zusammen, in Zusammenhang einer ADHS-Symptomatik, im Zusammenhang mit einer normalen Entwicklung vom Kind über das jugendliche Kind bis hin zum Erwachsenenalter sich natürlich auch verändert.
Auf jeden Fall. Ja, auch die ganzen Herausforderungen verändern sich ja, weil ich meine, als Kind ist es ja auch relativ normal meistens, dass die Eltern auch viel Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, gerade mit diesem Thema, die Verantwortung zu übernehmen, wenn es dann ums Thema, ich habe die erste eigene Wohnung, ich muss mich um mich selber kümmern, also diese ganze Verantwortung zu übernehmen, ich glaube, das ist auch nochmal ein Grund, warum vielleicht auch im jungen Erwachsenenalter nochmal sehr viele Menschen dann diagnostiziert werden, weil ja, ja, also da wird halt auch vielleicht nochmal einiges deutlich, genau, ja, was für einen selber sehr herausfordernd ist, ja.
Ja, ein Vorurteil, das er mir auch oft begegnet, was ich auch oft merke, wenn ich über ADHS spreche mit anderen Menschen, dass man sich ja irgendwie immer wiederfindet. Also, dass viele sagen, oh ja, in den Kriterien finde ich mich wieder. Deswegen finde ich das so spannend, dass man heute ja gar nicht mehr so davon ausgeht, dass es so eine kriteriale Diagnostik gibt, im Sinne von, ja, das ist jetzt ADHS und das ist kein ADHS, sondern wirklich eher so eine Dimension von normalem Verhalten. Ne? Weil wenn wir jetzt sprechen über Unaufmerksamkeit, über Impulsivität, dann sprechen wir ja einfach über ein normales Verhalten, das jeder Mensch hat, bezogen auf verschiedene Situationen. Aber es geht ja wirklich dann auch darum, sowohl im Kindesalter als auch im Erwachsenenalter, wie sehr beeinträchtigt mich das denn in meinem Leben? Deswegen wäre jetzt dann hier in dem Punkt meine nächste Frage: Was würdest du denn sagen, wo bemerkst du dein ADHS im Alltag am stärksten und wo ist es für dich eine besondere Stärke? Und wo eine besondere Herausforderung?
Ja, also ich glaube, das Lustige ist, es ist wie bei allem, die Sachen, die einen besonders Herausforderung fordern, sind schlussendlich ja auch bestimmte Eigenschaften, die in anderen Situationen vielleicht auch besondere Stärken sind. Und also die besonderen Herausforderungen, warum ich dann schlussendlich auch die Diagnostik machen wollte, waren beispielsweise vor allem, glaube ich, dass ich halt immer sehr, sehr viele neue Dinge angefangen habe und sehr, sehr viele Ideen habe immer noch, was ich alles machen könnte. Und ja, immer so das Gefühl hatte, wenn ich so nach links und nach rechts gucke, dann haben die meisten Menschen einen sehr geradlinigen Weg und ja, machen eben die Schule, dann machen sie ein Studium, dann, also es ist alles irgendwie bei den meisten Menschen sehr ähnlich. Und ich hatte ja dreimal mein Studium abgebrochen und ja, auch selbst dann jetzt in dem Studium, wo ich ja wirklich jetzt am längsten dabei geblieben bin, war das trotzdem nicht so, dass ich nicht ständig Ideen hatte, was ich denn jetzt alles Neues machen könnte. Und das hat mich auf Dauer irgendwie, ja, mich selber so ein bisschen hinterfragen lassen, weil ich mich natürlich gefragt habe, was stimmt denn eigentlich nicht mit mir, dass ich quasi nicht so bei einer Sache bleiben kann. Aber auch, was ich aber tatsächlich erst durch die Medikation dann gemerkt habe, den Unterschied, waren die ganzen Auswirkungen quasi von diesem Nebel, durch den ich quasi tagtäglich gelaufen bin, nicht richtig da sein zu können und quasi immer das Gefühl haben zu müssen, alles irgendwie bewerkstelligen zu müssen, aber es irgendwie nicht hinzubekommen. Also ja, ich glaube, das große Thema, sich wirksam fühlen. Also ich habe mich nicht wirklich wirksam gefühlt und ich habe aber nur so die Ergebnisse gespürt und habe aber nie gewusst, was der Grund ist. Also ich habe nicht gemerkt, ich bin nicht richtig da, sondern ich habe nur gemerkt, warum kriege ich das alles nicht hin? Also genau, ja, das war der zweite große Punkt.
Das finde ich so interessant, weil ich glaube, das ist eigentlich so wichtig für Lehrerinnen und Lehrer zu verstehen. Ne? Ich glaube, oft kommt so dieser Außenblick und dann denkt man so, oh, das Kind ist halt faul oder man denkt halt, oh, das will sich einfach nicht konzentrieren. Weil das Interessante bei ADHS ist ja wirklich, dass es ja nicht darum geht, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können oder auch die Erwachsenen, ne? Sondern das ist ja mit dem Hyperfokus oder eben auch dem Hypofokus, ne? Ja, so ganz eine ganz breite Dimension von Konzentrationsfähigkeit gibt, die total unterschiedlich ist, je nachdem, in welchen Umständen der Mensch sich dann da gerade befindet. Und ich glaube, dass dadurch führt es dazu, dass oft dieses Vorurteil entsteht, ja, es kann doch, wenn es will. Ne? Das höre ich eben auch von vielen KollegInnen. Und dann denke ich mir aber so, und dann finde ich es so schön, ich finde es so wichtig, was du gerade gesagt hast, und dass du gesagt hast, ja, ich bin da durch den Nebel gelaufen und ich habe das gar nicht selber gemerkt. Vielleicht kannst du dann nochmal was zu erzählen, dass vielleicht, wenn jetzt hier Lehrerinnen und Lehrer zuhören, dass die vielleicht sich mehr auch einfühlen können in ein Kind, einen jugendlichen Menschen, der das vielleicht gar nicht möchte, aber eben sich dann eben nicht konzentrieren kann in diesem einen Moment, wo es von ihm oder ihr verlangt wird.
Ja, also ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Situationen, die, wenn man es aus dieser Sichtweise betrachtet, auch teilweise ziemlich fragwürdig sind, wo man nämlich als Kind, wenn man das Gefühl hat, quasi, also man strengt sich ja an, das ist ja quasi das, was, glaube ich, schlussendlich bei vielen zu Depressionen und allem Möglichen führt, dass man sich ja immer so viel anstrengt und dann eben selber auch irgendwann den Eindruck hat, ich müsste mich doch nur genug anstrengen, ich müsste eigentlich nur das und das tun. Also eigentlich sollte es einfach sein, aber irgendwie bin ich zu blöd oder irgendwas anderes. Also das heißt, diese Zuschreibungen und Bewertungen, es sind, glaube ich, eine der Sachen, die am stärksten auf ADHS-Betroffenen lasten, weil irgendwann internalisieren wir das eben sehr stark und dieser Stempel ist irgendwie super schwer wieder wegzubekommen. Und ich glaube, das ist auch der Lichtblick der Diagnose schlussendlich, dass eben viele merken, warte mal, mir ist es ja wirklich schwer gefallen. Also es war quasi, also ich kann mir quasi vertrauen in meiner Wahrnehmung und es ist mir schwer gefallen. Und noch dazu eben, wie du auch sagst, die Bedingungen anpassen zu können. Also man fühlt sich auch oft sehr gefangen in diesem Stempel oder in dieser Bewertung, die man dann eben trägt, weil man ja quasi nichts ändern kann. Also ich meine, ich kann mich, ich merke ja, ich streng mich an, aber es passiert ja nichts. Ich kann nichts verändern und das gibt einem ja das Gefühl, die Situation ist total unkontrollierbar. Man kann die Verantwortung nicht übernehmen. Wenn man aber dann eben merkt, dass das alles eben mit den Bedingungen zu tun hat, also zum Beispiel Stimulation zu schaffen oder andere Bedingungen, wo man eben leichter dabei bleiben kann oder den Hyperfokus fördern kann, dass man dann eben auch wieder selber die Verantwortung übernehmen kann und das Gefühl hat, auch wieder wirksam zu sein. Also genau, ich glaube, das ist ein großes ADHS-Trauma, würde ich mal sagen, genau.
Glaubst du, dass daraus auch dieses Masking entsteht? Ich fand es so interessant, du hast vom Masking gesprochen. Vielleicht können wir das auch gleich hier nochmal ganz kurz erklären, worum es sich handelt und dass das auch eines der Gründe ist, dass das Masking bei Menschen mit ADHS vor allem dann im Erwachsenenalter auch passiert.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das kommt auf jeden Fall aus dem Gedanken heraus, dass man mit seiner eigenen Art, die eben oft anders ist, weil man halt auch anders funktioniert, falsch ist, so wie man ist und sich eben versucht anzupassen an eine neurotypische Gesellschaft, wo man irgendwie versucht anders zu funktionieren, weil man ja immer denkt, ich muss so funktionieren, aber es geht halt irgendwie auch nicht. Also man hat, glaube ich, oft so das Gefühl, ja, mit dem Anderssein vielleicht, ja, nicht richtig zu sein. Und deswegen versucht man vielleicht eher, sich anzupassen und auch, weil man ja auch oft das Gefühl bekommt, dass man mit der eigenen Art das Problem ist. Und ja, genau. Also, dass man selber das Problem ist und eben nicht vielleicht die nicht vorhandenen Bedingungen oder so. Genau. Ja, dass das dann daraus entsteht.
Ich glaube, da sind sich LehrerInnen oft nicht der Macht bewusst, die sie halt auch haben, indem sie diese Dinge aussprechen oder diese Dinge suggerieren. Eben schon drüber gesprochen, man hat den Stempel, du hast eben auch darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob ich den früher hätte kriegen wollen, weil dann hätte ich mich gar nicht so selbstständig damit auseinandersetzen können, sondern hätte das vielmehr von außen aufgedrückt bekommen. Auf der anderen Seite aber so dieses, ja, irgendwie ist es auch erleichternd, ne, die Diagnose zu
Ja.
haben, um dann eben ja, sagen zu können, so, das bin nicht, ist nicht meine Schuld, so, also ich bin nicht verantwortlich dafür, dass mir das so schwerfällt, sondern ich bin halt einfach, mein Gehirn funktioniert halt einfach anders.
Ja, also ich glaube, die Diagnose ist in dem Fall, wenn man, sage ich mal, mit den richtigen Menschen konfrontiert ist, die vielleicht nicht vorurteilsbehaftet sind und wenn man eben auch die Freiheit hat, sich selber damit auseinanderzusetzen, dann ist sie, glaube ich, unglaublich viel wert, weil sie halt ganz, ganz viel Hoffnung gibt und ja, um vielleicht auch mal auf das Thema zu kommen, es gibt einfach eine sehr, sehr hohe Anzahl an Menschen mit ADHS, die auch in ihrem Leben unter Suizidgedanken leiden und so weiter. Also das heißt, bei dieser ganzen Geschichte geht es auch um das Thema, also geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, das ganz, ganz viel Hoffnung geben kann, auch in Bezug auf das eigene Leben. Und wenn man jetzt mal eben dieses Thema betrachtet, merkt man ja, wie wichtig das Ganze ist, dass man dann vielleicht auch wieder Hoffnung hat und merkt, warte mal, vielleicht gibt es andere Lösungen für mich, wo ich mich wieder wirksam fühlen kann, wo ich wieder das Gefühl habe, ich kann für mich meinen Weg gehen und bin wertvoll und kann quasi Dinge verändern, kann die Verantwortung übernehmen. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Teamdiagnose, weil das ist einfach so viel wert. Und auch die Medikation, ich weiß, die wirkt nicht bei jedem. Ich weiß, nicht jeder möchte das und das ist ja auch überhaupt nicht das Thema. Aber ich glaube, es gibt unglaublich viele Menschen oder ich weiß, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, für die auch die Medikation sehr, sehr wertvoll sein kann im Leben und die Lebensqualität eben sehr verbessern kann. Und sowas bei mir nehme ich zum Beispiel auch, ja, genau.
In einem Interview, oder in einer Folge, die ich von dir gehört habe, hast du einmal gesagt, das fand ich total interessant, durch die Medikamente kann ich viel mehr ich selbst sein. Also Zitat, das war jetzt ein Zitat von dir. Und ich finde das so interessant, weil mein Mann hat auch ADHS und er ist aber schon mit 5 diagnostiziert worden. Und das Erste, was er mit 18 gemacht hat, war, die Medikamente abzusetzen. Und das war so interessant, weil ich dann mit ihm nochmal so drüber gesprochen habe, auch in Vorbereitung auf das Interview, und ihn gefragt habe, warum, ne? Und wie siehst du das? Er konnte nie selber entscheiden, ob er die Medikamente nehmen möchte oder nicht. Und er konnte überhaupt nicht so seine Kindheit und Jugend sich entwickeln ohne die Medikamente. Hat halt immer das Gefühl, dass er nicht wusste, wer er denn ohne Medikamente eigentlich ist. Und deswegen war das das Erste, was er gemacht hat, die abzusetzen. Deswegen fand ich es so spannend, jetzt von dir genau die andere Perspektive.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das natürlich, wenn man natürlich von jemand anderem, also gerade jetzt im familiären Umfeld, kann es ja durchaus sein, dass es, also geht es ja in unserer Gesellschaft auch eben sehr viel um Leistung und um Leistungsfähigkeit. Und ich glaube, gerade wenn man dann vielleicht auch in der Kindheit diagnostiziert wird, kann es natürlich durchaus sein, dass es eben darum geht, wie schaffe ich es, dass mein Kind in der Schule mitkommt? Wie schaffe ich es, dass dies oder das passiert? Und naja, wie fühlt man sich da als Kind natürlich schon so als, müsste man Leistungen damit erfüllen und würde die nicht erbringen? Also so stelle ich mir das jetzt vor. Wenn es jetzt so ist, also das kann man natürlich auch ganz, ganz anders kommunizieren, aber ich kann mir vorstellen, dass da auf jeden Fall dieser Eindruck entstehen kann und eben diese Selbstbestimmung dann vielleicht nicht so gegeben ist, wie wenn man sich selber, sage ich mal, im jungen Erwachsenenalter oder so persönlich dafür entscheidet. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Und noch dazu habe ich auch schon von sehr vielen Betroffenen gehört, dass sie sich mit den Medikamenten eher so robotermäßig fühlen, aber das hat dann auch wieder damit zu tun, dass natürlich auch das falsch dosiert sein kann und was weiß ich nicht alles. Also ja, ich glaube, da gibt es sehr viele Unterschiede und Möglichkeiten, warum das für manche Menschen vielleicht nicht die Lösung ist. Genau, ja. Oder vielleicht auch, warum man die erstmal absetzen möchte, wenn man eben sein Leben lang damit schon gelebt hat, ja.
Ich finde das total spannend, weil ich merke als Lehrerin zum Beispiel auch immer, wenn eine Dosierung verändert wird. Also ich bemerke immer bei den Kindern oder Jugendlichen, wenn die Medikamente abgesetzt werden für eine kurze Zeit, wenn sich diese Dosierung ändert.
Ja, total. Also auch, es gibt ja auch unterschiedliche Medikamente, die wirken ganz unterschiedlich von der, also wie lang sie wirken, wie schnell und intensiv sie wirken und wie schnell das Ganze wieder endet, ob es einen Rebound-Effekt gibt. Da gibt es ja so viele Unterschiede und auch wegen der Dosierung, klar, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, also das ist auch so, also mein Mann hat auch auf jeden Fall Unterschiede gemerkt mit der Dosierung oder mit dem Medikament und ohne. Die merkt man ja nicht nur selbst, sondern eben auf jeden Fall auch das Umfeld, ja.
Was würdest du denn sagen, was sind denn die Stärken, die du in deinem Alltag siehst? Also wo bist du total dankbar dafür, dass du neurodivergent bist?
Also ich glaube, gerade mit dem ganzen Wissen, was ich jetzt gesammelt habe, bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass ich jemand bin, der ganz viele Ideen hat und sich für sehr viele Dinge begeistern und interessieren kann und vielleicht auch dadurch eine sehr intensive Motivation manchmal für Sachen hat, wo jetzt jemand anders sich nicht so mit konfrontieren würde. Ein Beispiel, was ich vielleicht nennen kann, ist, dass ich bin ja auch ehrenamtliche Sterbebegleiterin. Und ja, mich auch mit solchen konfrontativen Themen auseinanderzusetzen, wo jetzt andere sagen würden, da könnte ich mich gar nicht mit beschäftigen, das wäre mir viel zu herausfordernd vielleicht, oder auch mit tabuisierten Themen sich zu beschäftigen, weil man daraus ja auch irgendwie eine gewisse Stimulation wieder herausnimmt, sage ich jetzt mal, aber auch irgendwie anstecken zu können, begeistern zu können und irgendwie auch vielleicht einfach so ein bisschen bunte Farben in die Gesellschaft zu bringen. Das ist ja auch wichtig für unsere Gesellschaft, dass es eben nicht nur Menschen gibt, die eben vielleicht ein sehr gleichmäßiges Leben führen, vielleicht, sondern auch mal Menschen, die auf ganz andere Ideen und Lösungen kommen und irgendwie, ja, so ein bisschen Abwechslung und Komplexität in die Gesellschaft bringen. Genau, ja.
Das finde ich so wichtig, ne, dass wir den Blick auch immer darauf lenken, weil ich glaube, man ist immer schnell dabei, gerade wenn irgendwas anders ist, ein Verhalten oder was auch immer, dass man immer so versucht zu sehen, okay, wo müssen wir unterstützen, wo sind Schwächen, ne, gerade im Schulalltag, wo müssen wir fördern. Aber ich glaube, es ist so wichtig, auch immer zu sehen, es gibt immer da auch Stärken, ne? Jedes Kind hat Stärken und gerade Kinder, die herausforderndes Verhalten in Schule zeigen, haben Stärken und die müssen wir sehen, damit wir nicht den Selbstwert der Kinder und auch die Selbstwirksamkeit, das hast du eben beide schon genannt, zerstören. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil damit beeinflussen wir einfach eine ganze Bildungsbiografie.
Auf jeden Fall, ja. Ja, und ich glaube, das gehört auch alles zu diesem ganzen Thema mit den Bewertungen, weil ich glaube, und Stärken gehören ja ganz klar zusammen, weil gerade dann können wir als Betroffene ja auch viel mehr uns selber wertschätzen, können viel mehr unsere Stärken sehen mit den Herausforderungen, die es hat, wenn wir eben auch das Gefühl haben, dass beides vorhanden ist und wir eben nicht falsch sind, so wie wir sind, genau, ja.
Deswegen bin ich, so wie du auch, du hast eben gesagt, du bist Teamdiagnose. Ich bin auch immer Teamdiagnose, weil ich natürlich auch immer versuche, in meinem Alltag als Sonderpädagogin so sensibel wie möglich damit umzugehen, auch so stark wie möglich zu unterstützen. Und ich kann halt nun mal nicht unterstützen, wenn ich nicht weiß, was das Kind hat, ne? Gerade ADHS ist so eine aufwendige Diagnose, die mit so vielen also wie in komorbiden Störungen auch zusammenhängen, dass wirklich ja auch die Differentialdiagnostik extrem schwierig ist. Und
Ja.
deswegen weiß ich ja gar nicht, wenn ich von außen auf ein Kind gucke, ob das Kind ADHS hat. Ich habe es eben schon mal erwähnt, wenn dann so der Kommentar von KollegInnen kommt, ja, das Kind, das hat ADHS, ohne dass es irgendwie eine Diagnose hat, dann denke ich immer so, Leute, hört auf, sowas zu sagen. Das ist so schlimm, weil dadurch folgt dann eben nämlich auch Stigmatisierung. Dadurch folgt ja auch dieses Vorurteil, ADHS wäre nur eine Modeerscheinung. Begegnet dir dieses Vorurteil Teil auch oft?
Ja, also gerade, ja klar, also ich meine, es gibt halt einen riesigen Umschwung, gerade was das Thema betrifft. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, ist, dass auch das Leiden vieler Betroffenen sehr, sehr groß ist, die eben noch keine Diagnose haben. Und wo eben viele Menschen sich darüber lustig machen und sagen, ja, jetzt hast du auch wieder eine Diagnose oder ja, das ist doch jetzt sowieso nicht richtig. Ich glaube, man weiß vielleicht als Mensch, der das ausspricht, nicht, wie wichtig sowas sein kann und wie lebensverändernd. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, also ich selber hatte davor auch mit depressiven Phasen zu kämpfen und habe auch an vielen Dingen gezweifelt. Und für mich war das unglaublich wichtig und lebensverändernd. Und ich glaube, viele Menschen wissen nicht, was hinter so einer Diagnose stecken kann und wie lebensverändernd sowas sein kann. Und klar, gerade weil wir vielleicht auch immer versuchen, uns anzupassen, ist vielleicht vielen auch gar nicht bewusst, wie viel sowas für uns auch an Bedeutung im Alltag haben kann. Und genau, also ich glaube, es ist sogar super wichtig, dass diese ganzen Diagnosen zustande kommen, weil ich glaube, gerade diese ganzen, also es gibt so viele Menschen, die haben ihr Leben lang Therapien abgeklappert und haben 1000 Falschdiagnosen bekommen und einfach, weiß ich nicht, sind inzwischen 60 oder sogar 80 Jahre alt und haben irgendwie jetzt gerade so ihre Lösung gefunden. Ja, also ich finde, da lassen sich solche Aussagen einfach nicht rechtfertigen, weil selbst wenn jetzt jemand fälschlicherweise diagnostiziert werden würde und trotzdem hätte das für die Person einen unglaublichen Mehrwert. Also ich weiß nicht, ob das für irgendjemand anderen, ob das dann wirklich gerechtfertigt ist, das in irgendeiner Art zu beurteilen als außenstehende Person. Also so sehe ich das. Genau.
finde diese Sichtweise super, super wertvoll, weil das ist das, was wir oft vergessen, ne? Wenn wir von außen drauf schauen, gerade wenn wir als LehrerInnen dann irgendwie mit unseren 30 SchülerInnen pro Klasse und dann irgendwie am Tag 1000 SchülerInnen oder in der Woche zu tun haben, wir vergessen, dass dort hinter Menschen stecken, wir vergessen, dass dort hinter Leidensdruck steht und ich finde, da haben wir nicht das Recht von außen darüber zu urteilen. Da ist es eigentlich relativ egal, ob wir über Neurodivergenz oder ob wir über Rassismuserfahrungen sprechen. Wenn Betroffene sich zu Wort äußern und sagen, ich habe hier einen Leidensdruck, dann sollte der gehört werden und ernst genommen werden und dann sollte man sich darüber nicht lustig machen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch erst gestern irgendwie wieder gedacht, es würde ja auch keiner sagen, inzwischen sind so viele Menschen von Krebs betroffen, dann würde ich mich jetzt an deiner Stelle nicht auch noch mit dem Thema beschäftigen, weil dann kann es das ja eigentlich gar nicht sein. Weil ich meine, es ist halt genetisch bedingt und ich weiß nicht, warum sollte es nur eine bestimmte Anzahl an Prozent geben? Also.
Ich finde es total wichtig, was du sagst, weil das betrachtet so, das spricht so zwei Dinge an. Auf der einen Seite so dieses, ja, sind immer noch nicht da angekommen, dass wir körperliche Krankheiten und psychologische Krankheiten gleichwertig sehen, ne? Weil bei Krebs würde das niemand machen, wie du so schön gesagt hast. Und auf der anderen Seite haben wir auch, glaube ich, immer noch nicht verstanden, oder fehlt bei vielen das Verständnis, wie diese Diagnose zustande kommt. Ne? Also man denkt dann, ja, man füllt da einen Fragebogen aus und dann war das die Diagnose. Ja, das stimmt ja einfach nicht. Und ich glaube, das ist so wichtig und das ist auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich möchte hier diese Reihe machen, weil ich einfach, weil den LehrerInnen, da kann man, glaube ich, auch nicht allen unbedingt einen Vorwurf machen, die werden da nicht ausgebildet. Ne? Die kriegen das nicht im Lehramtsstudium mit. Dann besteht der Schulalltag aus so vielen Themen. Wir haben Inklusion, wir haben Digitalisierung, kommt der Lehrerinnenmangel. Also da ist so viel da, dass natürlich nicht die Zeit ist, sich so ausführlich mit den einzelnen verschiedenen Bedarfen der Schülerinnen zu beschäftigen, weil das ist ja auch nicht nur ADHS, sondern da noch ganz viele andere daneben. Und deswegen habe ich gesagt, hier, wir müssen diese Reihe machen, weil ich möchte so barrierefrei wie möglich den Lehrerinnen und Lehrern ermöglichen, sich zu dem Thema etwas anzuhören und so das Verständnis zu erhöhen. Weil wenn ich besser verstehen kann, wie die Diagnose zustande kommt, dann sehe ich ja, dass es eben nichts ist, also dass Ritalin nicht verschrieben wird wie Kaugummi oder wie Paracetamol, ne? Also dann verstehe ich vielleicht, dass dahinter wirklich eine ganz, ganz, ganz ausführliche Diagnose steht und auch eine große Sorgfalt und dass das, dann kann ich vielleicht auch besser akzeptieren, dass die Betroffenen wirklich einen großen Leidensdruck haben, dem ich als Lehrkraft begegnen muss und wo ich auch Unterstützung bieten muss, weil ich sonst wirklich dem Kind vielleicht Zukunftschancen verbaue.
Ja, auf jeden Fall, das bringst du mega gut auf den Punkt. Ja, das gerade die fehlende Aufklärung ist, glaube ich, echt der eine Punkt. Nicht nur bei Lehrer und Lehrerinnen oder LehrerInnen, sondern auch allgemein, auch in der Psychotherapie. Da habe ich auch letztens erst mit einem Psychotherapeuten gesprochen, der meinte auch, früher war ja zum Beispiel noch die Jugend- und Kinderpsychotherapie und die Erwachsenenpsychotherapie waren ja zwei getrennte Punkte oder sind ja immer noch. Aber dadurch haben quasi, weil man ja immer dachte, das haben ja nur die Kinder, haben quasi die Erwachsenenpsychotherapeutinnen in der Ausbildung gar nichts von ADHS gelernt. Ja, super, was machen die heute alle? Klar, es gibt unglaublich viele Psychotherapeutinnen immer noch, die selber gar nicht sich gut mit ADHS auskennen. Und das ist ja auch logisch, weil es in diesem Ausbildungswegen halt dann entsprechend gar nicht vorkam. Und genauso ist es ja vielleicht auch bei LehrerInnen. Und selbst wenn man die Wissenschaft anguckt, was ADHS im Erwachsenenalltag angeht, genau, das ist ja, also da gibt es noch so viel zu tun. Und genau deswegen gibt es ja die ganzen Vorurteile, dass man eben leichtfertig vielleicht sagt, ja, die Menschen mit ADHS und so, das ist eben meistens von Menschen, die gar nicht sich mit dem Thema beschäftigt haben oder auseinandergesetzt haben. Und das eben wegen der fehlenden Aufklärung, auf jeden Fall, ja. Und vielleicht auch gerade, weil es in den Ausbildungswegen auch viel zu wenig vorkommt und ja, beachtet wird, ja.
Finde ich so wichtig, was du sagst. Also, das kann ich auch aus eigener Erfahrung mit meinem Mann bestätigen. Es ist so, so schwer, überhaupt einen Psychologen zu finden, der sich damit beschäftigt und wo man nicht Hunderte von Euros ausgibt, weil ja die
Ja.
Krankenkasse das auch nicht übernimmt im
Ja.
Erwachsenenalter. Also da wären wir wieder beim nächsten Punkt, ne? Also das ist halt einfach so viele Themen und da braucht es wirklich mehr Aufklärung und deswegen finde ich es so schön, du hast als Ziel, stand auf deiner Website, du möchtest für mehr Akzeptanz in der Gesellschaft beim Thema ADHS losgehen. Deswegen bist du ja jetzt auch bei mir hier im Podcast, bei uns hier im Podcast,
Ja.
weil wir das auch den LehrerInnen näher bringen möchten. Deswegen wäre jetzt so eine meiner letzten Fragen. Was würdest du denn gerne den zuhörenden Lehrpersonen sagen? Was ist dein Rat im Umgang mit Kindern mit ADHS? Was hättest du dir vielleicht gewünscht als Schülerin?
Ich glaube, mehr Fragezeichen statt Ausrufezeichen, sage ich jetzt mal. Also das heißt, zuhören statt Meinungen äußern und viel, viel lesen über das Thema und sich selber darüber informieren, bevor man sich eine Meinung bildet. Und einfach, wie du auch vorhin gesagt hast, warum dieser Podcast ja auch entsteht, Menschen, die betroffen sind, mitsprechen lassen und fragen, weil ich glaube, auch wenn man denkt, gut, die Kinder kommen damit nicht zurecht, die haben Probleme, dann ist es eben in der ganzen Geschichte auch wichtig, das Kind zu Wort kommen zu lassen und vielleicht mit dem Kind darüber zu sprechen, was hilft, welche Bedingungen helfen, wie das mehr Spaß machen kann und so weiter und nicht einfach nur als Problemfall abzustempeln vielleicht oder irgendwelche Stempel aufzudrücken, sondern wirklich selber auch als in dem Sinne angehörige Person oder Lehrerin die Bedingungen bewusst zu verändern und anzupassen, sodass eben mehr Barrierefreiheit dann auch für die Kinder besteht. Genau. Und die Kinder vielleicht auch das als Vorbild nehmen und merken, ich muss halt die Bedingungen anpassen und ich kann, wenn das passt, vielleicht mich auch leichter konzentrieren und so weiter. Genau.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Svenja. Ich glaube,
Sehr, sehr
das
gern.
ist sehr wichtig, dass das die KollegInnen hören und mehr sensibilisiert werden für dieses Thema. Also deswegen vielen, vielen Dank, dass du dir hier auch die Zeit genommen hast und darüber gesprochen hast. Gibt es etwas, was du ansonsten gerne noch loswerden möchtest? Irgendein Thema, wo du sagst, das ist dir total wichtig, wo du möchtest, dass es die Welt weiß zum Thema ADHS oder zu deinem Wunsch, deiner Vision hinter Kunterbunt sein und deiner Aktivität.
Nee, also eigentlich glaube ich, das hat alles jetzt in der Folge so seinen Raum gefunden. Und du hast eigentlich die perfekten Fragen gestellt, dass all das irgendwie zum Vorschein kam. Also von daher habe ich eigentlich nichts zu ergänzen, muss ich sagen,
Schön, das freut mich natürlich. Dankeschön für das Lob.
ja.
Dann danke ich auch hier dir als Zuhörer, als Zuhörerin, dass du dabei warst. Vielleicht konntest du einige Impulse für dich, für deinen LehrerInnenalltag mitnehmen. Vielleicht magst du das auch hier deinem Kollegium weitergeben, diese Folge. Vielleicht gibt es ja mal einen Fortbildungstag zum Thema ADHS und du kannst das hier vorspielen. Ich finde das unglaublich wichtig, dass wir den Betroffenen zuhören, dass wir zuhören, dass wir aufmerksam sind. Ich fand es so schön, was du gerade gesagt hast, Svenja. Mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen, das nehme ich mir auch mit als Denkanstoß. Deswegen vielen Dank, dass du als Zuhörerin und Zuhörer hier warst. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. In der nächsten Folge kommt auch wieder eine Betroffene zu Wort, diesmal aber eine Lehrerin, die selber von ADHS betroffen ist, weil wenn wir über Inklusion sprechen, dann geht es nicht nur darum, dass die Kinder vielfältig sind, sondern auch, dass das Kollegium vielfältig ist. Darüber sprechen wir nämlich auch viel zu wenig. Also, freu dich auf die nächste Folge und wir freuen uns sehr, dass du da warst. Vielen Dank, Svenja, für deine Zeit.
Sehr gerne.
Tschüss.
Tschüss.